Ja, der Sonntag heute ist ein Grund für eine grosse Freude. Und obwohl wir jedes Jahr wieder Ostern feiern und jedes Jahr stelle ich immer wieder so die Frage, was wäre ich dieses Jahr wieder an Ostern können predigen? Ist nicht schon alles gesagt worden? Soll ich es einfach wieder erinnern, was denn ist gewesen? Wie jedes Jahr wieder, bin ich immer wieder neu überrascht, wie trotzdem eine gewaltige Botschaft in dieser Ostern drin steckt. Meine Kinder, die fragen mich in der letzten Woche immer wieder über Gott aus. Papi, wo ist er? Was macht er gerade? Und dann machen sie wirklich tolle Erfahrungen. Ihr Blick ist so oft auf Gott gerichtet, in allen möglichen Situationen. Kürzlich sind mit dem Auto unterwegs am Papa-Tag. Ich konzentriere mich auf das Fahren. Und die Kinder haben auch ein grosses Auto vor uns gesehen. Die Jael sagt, gell Papi, Gott kann das Auto einfach lüpfen. ja, das kann er, ja. Und gell Papi, Gott ist grösser als das Auto. Und du bist einfach so in deinem Alltag, in den Gedanken, konzentrierst dich auf die Straße und merkst einfach, Gott ist so gegenwärtig am Laufmeter, dass sie sich das dauernd so im Kopf haben. Oder letzte Woche haben sie aus dem Fenster geschaut, ins Bett haben sie müssen. Und dann sagt Jael so, wow, schau mal, wie Gott schön kann malen. Und zeigt einfach auf einen wunderschönen Himmel. Und dann sagst du, ja, einfach schön. Oder letzte Woche am Abend im Kinderzimmer, die hatte irgendwie Schmerzen in den Beinen gehabt und ich weiß nicht wieso. Und dann hat sie einfach gesagt, Papi, es tut mir so weh. Und dann haben wir gesagt, los, komm, wir beten doch einfach dafür. Dann haben wir ein einfaches Gebet gesprochen, dann bin ich wieder rausgeschlichen, sie war immer noch wach gewesen. Und dann irgendwie, nach ein paar Minuten, schreit sie aus dem Zimmer raus, Papi, Gott hat gemacht, dass die Schmerzen weg sind. Und es ist einfach cool zu sehen, wie Kinder Gott einfach dauernd immer auf dem Radar haben. Dauernd, überall, da machen sie schöne Erfahrungen. Und das steckt auch mein Glauben an, zu sehen, wie sie leben. Und das macht auch etwas mit mir. Mit dem kann man alles teilen. Er greift ein, er interessiert sich an mich und er zeigt seine Liebe auch zu mir. Und ganz eindrücklich auch an Ostern. Darf dir Jesus, damit ich leben kann, kein Freitag. Und dann steht er von den Toten wieder auf. Ostern. Und meine Kinder sind mir dort auch ein Vorbild. Ihren Blick auf Gott, der Blick auf Gott versetzt sie in ein Staunen. Und sie erfahren, wie Gott ihre Gebete hört. Mein Blick ist sehr oft auf die Straße gerichtet und nicht auf das Auto oder die Größe von Gott, die man mit dem Auto sehen könnte. Auf die Arbeit, auf meine Agenda, auf die Zeit, auf meine Möglichkeiten. Und die Liste könnte man ganz lang machen. Gott berührt meine Kinder so, dass sie ihn überall sehen. Und das ist auch ein Stück weit eine Sehnsucht, die ich habe. Gott überall zu sehen. Was bedeutet dir Gott? Ist er wie bei meinen Kindern oft so präsent und überall? Oder ist Gott einfach für dich so ein Nebengeräusch? Ein Wichtiges, aber ich sehe einen Haufen andere Sachen. So oft ein Ereignis ist hier ganz ein wichtiger Schlüssel und vielleicht fragt ihr euch wie. Und darum tun wir doch ganz am Anfang die Ostergeschichte nochmal lesen. Ich lese euch die dieses Mal aus dem Johannesevangelium, Kapitel 20, Vers 1 bis und mit 18. Am ersten Tag der Woche kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und siehe, dass der eine Stein vom Grab weggenommen war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jüngern, den Jesus lieb hatte. So beschreibt sich immer Johannes, der selber seine Texte schreibt, und spricht zu ihnen, sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und sie kamen zum Grab. Es liefen aber die beiden miteinander und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam als erster zum Grab. Schaut hinein und sieht die Leinentücher liegen, Er ging aber nicht hinein. Da kam Simon Petrus ihm nach und ging hinein in das Grab und sieht die Leintücher liegen. Und das Schweißtuch, das auf Jesu Haupt gelegen hatte, nicht bei den Leinentüchern, sondern daneben zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da gingen auch der andere Jünger hinein, eben Johannes, der als erster zum Grab gekommen war, und sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste. Da gingen die Jünger wieder zu den anderen zurück. Maria bestand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab hinein und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu den Häupten, und den anderen zu den Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. Und sie sprachen zu ihm: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo hast du ihn hingelegt? Dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und sprach zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria Magdalena geht und verkündigt den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen und was er zu ihr gesagt habe. Stellt euch mal die Situation vor. Es ist eine gewaltige Geschichte. In Jerusalem wird es ruhig. Das Problem, der Fall Jesus, schien für die Pharisäer, für die Schriftgelehrten, für die Politiker endlich erledigt. Der Fall ist abgeschlossen. Endlich kann wieder Normalität einkehren. Die Jünger und alle Anhänger stehen da und wissen nicht, wie es weitergehen soll. Ihre Lehre, die so viel versprochen hat, ist tot. Am Palmsonntag hat man doch noch ein riesiges Strassenfest gemacht. Man hat die Kleider abgezogen, sie auf den Boden gelegt und Jesus ist auf einem jungen Esel dahergekommen, wie ein richtiger König. So hat man ihn begrüßt. Ist jetzt das alles eine riesige Lüge gewesen? Trauer und Enttäuschung macht sich breit. Und die erste jüdische Phase von der Trauer hat jetzt angefangen. In den ersten sieben Tagen, da hat es einen Namen, das heisst Shiva, bleiben die nahen Angehörigen, sprich also die Eltern, die Kinder, die Geschwister, die und Teil davon sind ja auch die Jünger von Jesus, die bleiben daheim, sie gehen nicht arbeiten, sie besuchen keinen Gottesdienst, sogar die Schuhe tun sie nicht abziehen. Und mit der Trauer der Familie zu beten und den Gottesdienst miteinander trotzdem können zu feiern, kommen jeden Tag Juden von der Gemeinde und Familienangehörigen vorbei. Sie bringen zu essen und zu trinken mit. Und das ist heute noch so. Während Maria Magdalena und Petrus und Johannes Jesus aufsuchen, trauert die Familie von Jesus zu Hause. Man versteht die Welt nicht mehr. Alles scheint wie ein Kartenhaus in sich zusammenzubrechen. Was ist denn wirklich in dieser Geburtsnacht damals in Bethlehem passiert? Warum hat der Tote lebendig gemacht, aber er selber stirbt? Und die Jünger gehen zum Grab. Schrecken erfüllt sie, der Leichnam ist sogar weg. Und die einzige Erklärung, die lesen wir zweimal: Diebstahl. Jemand hat Jesus gestohlen. Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Man kann die Verzweiflung in dieser Stimme wirklich hören. Im Matthäus-Evangelium erfahren wir, dass die Wache sogar Bestechungsgeld bekommen hat, um Fake News in die Welt zu setzen. Die Fake News war die, dass die Jünger Jesus gestohlen haben, als er tot war. Sie haben ihn irgendwo versteckt, dass die Leute das Gefühl haben, er ist effektiv von den Toten auferstanden. Bis heute glauben die Juden einen Teil genau nach dieser Fake News. Vielleicht war es der Gärtner, den er weggenommen hat. Darum fragt sie den Mann in der Höhle: Weißt du, wo du ihn da hast? Maria rennt am Grab. Sie redet mit jemandem, der am Grab ist, eben vielleicht der Gärtner. Und sie erkennt ihn nicht. Ich finde das komisch. Sie redet mit Jesus und es steht ausdrücklich, sie erkennt ihn nicht. Er erscheint anders, als sie sich vorgestellt hat. Sie hat das Bild von Jesus gehabt, wo sie lange mit ihm unterwegs war, und das Bild deckt sich hin und vorne mit dem Jesus, wo er jetzt erscheint. Und plötzlich ruft der fremde Mann ihren Namen. Vers 16. Maria. Und plötzlich wendet sie sich um, sie hört und ruft Rabuni, das heißt Meister. In dem Moment, wo Maria Jesus erkennt, ist Ostern. Jesus erscheint, weil er von den Toten auferstanden ist. Er lebt. Plötzlich ist er im Zentrum vom Leben von der Maria. Plötzlich ist all das Leid vergangen. Jesus steht da. Du bist völlig hin und weg und denkst, wie ist das nur passiert? Wie habe ich dich vielleicht gar nicht können erkennen? Du rufst mich. Was für ein Privileg. Es ist so viel anders als vorher. Die ganze traurige Geschichte vorher scheint wie verflogen sein, denn wenn Jesus ins Leben von der Maria eintritt. Jesus ist im Zentrum vom Leben von der Maria. Auf einem Schlag. Und dort eben erinnert es mich wieder an meine Kinder, wo jetzt einfach dauernd den Blick wieder auf Jesus haben. Auf Gott. Das Erscheinen von Jesus nach dem Tod schenkt einen totalen neuen Blick aufs Leben und auf den Tod selber. Es geht nämlich weiter. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Und die neue Realität wird auch sichtbar, weil Jesus sagt: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Und was ich damit möchte sagen ist, es entsteht gerade etwas Neues, etwas Heiliges. Etwas Einmaliges. Jetzt ist es anders als vorher. Durch Jesus öffnet sich eine neue Dimension, die vorher gar nicht als möglich hätte halten können. Jetzt, in dem Moment, jetzt an Ostern, werden Versprechen und Verheißungen wirklich. Sie werden fassbar. Und sie werden gültig. Und ich zeige euch das an vier total unterschiedlichen Beispielen. Wir haben den Psalm 118, Vers 17, heißt: Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. 1000 Jahre vor Christus wird schon über ihn geredet und die Auferstehungskraft ist 1000 Jahre vor Christus schon erkannt worden. Oder man erwartet schon seit 1000 Jahren, dass das Ereignis passieren darf. Johannes 5, 24 heißt: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Das sagt Jesus zu der Lebzeiten. Und jetzt wird es bestätigt, er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Und alle, die an ihn glauben, werden genau das Gleiche tun. Und das ist durch Ostern möglich geworden. Bist du dir bewusst, dass im Glauben an Jesus Christus der Tod nicht das letzte Wort hat, sondern einen Doppelpunkt markiert für etwas Neues, für deine wahre Bestimmung? Und es kommt noch etwas mehr dazu, nämlich Johannes 14, Vers 1 bis 4, lese ich euch. Heißt: Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin. Jesus baut jetzt eine nickel-nackel-neue, schöne Stadt mit wunderschönen Wohnungen für dich und für mich, für all die, die an ihn glauben. Gott selber wohnt in dieser Stadt und wir werden in seinem Licht, in seiner Wärme und in seiner Gegenwart leben dürfen. Und das ist deine und meine Bestimmung, die Bestimmung von jedem Menschen. Zurück zu dem, was wir verloren haben im Garten Eden. Zurück in die Gegenwart von Gott. Es erwartet uns eine grandiose Zukunft. Eine Zukunft für alle, die ihre Hoffnung und ihren Glauben auf Jesus Christus setzen. Dank Ostern. Und das Ziel wird noch anders beschrieben. Ich habe jetzt noch Offenbarung 21, Vers 4 drin. Also Offenbarung 21 generell ist so ein schönes Ziel beschrieben, wo wir hergehören oder herpilgern. Gott wird abwischen, alle Tränen vor ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Das Erste ist das, was wir jetzt leben. Das ist vergangen. Und es erwartet uns etwas Wunderschönes. Das ist das Ziel, was sich doch jeder Mensch, egal mit welcher Prägung, sich sehnt. Und Ostern und mit der Verstehung von den Toten zeigt uns, dass das real geworden ist. Es ist greifbar geworden durch das Erscheinen von Jesus. Er ist nicht tot geblieben, sondern eben, er ist auferstanden. Das Ziel ist greifbar geworden. Es ist wahr. Glaubst du an das Osterereignis von ganzem Herzen? Glaubst du, dass der Jesus gestorben ist und wieder von den Toten auferstanden ist? In ihm besteht die einzige und gleichzeitig die grösste Hoffnung für uns alle. Glauben wir an die Auferstehung von Jesus, dringen wir vom Tode zum Leben durch. Und es tut uns gut, das uns immer wieder vor Augen zu führen. Jesus bereitet uns den nächsten Lebensabschnitt vor. Und es ist nicht Pensionierung, sondern das Leben nach dem Tod. Die Zukunft ist unsere Bestimmung. Unser Ziel, oder wie es im Lied Ewigkeit heisst, ich lese es einfach, das ist ein bisschen klein, aber ich lese nichts. Ein Teil von dem Refrain, der das wie zum Ausdruck bringt: Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Du hast sie mir ins Herz gelegt. Auch wenn ich sterben werde, weiß ich, dass meine Seele ewig lebt. Und diese Hoffnung wird mich tragen, bis ich dir gegenüberstehe. Das ist Ostern. Die Begegnung von der Maria und von Jesus ermutigt uns, unseren Blick auf ihn zu werfen. Und voller Freude, wie sie ausrufen: Rabuni, mein Meister, mein Vorbild, meine Hoffnung. Es ermutigt mich, wie meine Kinder Jesus immer wieder im Blick haben, im Fokus zu haben, egal wo ich gerade stehe. Weil das ist meine Bestimmung. Ich versuche es mal zu illustrieren. Die Auferstehung von den Toten ist wie der Startschuss von so einer Pilgerreise. Jetzt kann ich meine Crocs endlich abziehen, weil mit Crocs kann man nicht gut pilgern. Und Ostern markiert so ein bisschen einen Start. vorbereiten. So, und die Jacket brauche ich nicht mehr. Dafür da ein anständiges, atmungsaktives Jäckchen. Das Knöpfchen vom Hemd muss doch ein bisschen offen sein, sonst lüftet es dann nicht den Schweiß raus. So. Man kann es ein bisschen mit einer Pilgerreise illustrieren. Ah, es fühlt sich schon besser an. Das Vertrauen auf Jesus drückt aus, dass man bereit ist, loszumarschieren. Einfach mal zu gehen. Ich stehe auf, ich lege meine Schuhe von der Bereitschaft an und wandere los. Ein Pilger zeichnet aus, dass er ein entferntes Ziel ganz klar im Kopf hat. Er weiß ganz genau, wohin ich pilgere. Zum Beispiel Santiago de Compostela beim Jakobsweg. Die Zwischenhalt, bis wir bei dem Ziel sind, dienen dazu, neue Kraft zu tanken und dann wieder weiterzugehen. Manchmal gibt es Blasen an den Füßen, weil man viel gelaufen ist und man merkt, jetzt brauche ich eine Zusatzpause, ich muss die Füße salben, Sorge geben. Ich habe Muskelkater, ich muss am Anfang ein bisschen vielleicht gemütlich starten. Und manchmal geht man ein bisschen langsamer, weil man sagt, hey, ich nehme jemanden mit auf die Reise, der mir wichtig ist. Und er hat gerade ein bisschen Mühe, weiss, vielleicht kann er noch nicht so durch. Ist vielleicht ein neuer Pilger. Und dann geht man mit dem in einem angemessenen Tempo. Manchmal merkst du, so, davor hat es eine coole Truppe, die geht voll ab. Ich möchte auch mal mit der anhängen. Und dann merkst du, gehst mit der, gehst ein bisschen schneller vorwärts, dass du wieder Kilometer spulen kannst. Aber im Ganzen innen weißt du immer, es geht darum, dass ich an diesem Ziel ankomme. Und das Ziel ist bei jedem Pilger klar. Sonst würde sich nie die Strapazen von 25, 30 Kilometer pro Tag auf sich nehmen, wenn sie da auf dem Jakobsweg über die Pyrenäen laufen. Wie sieht das Ziel aus, das die Bibel uns aufzeigt? Kennst du dein Ziel? Ist vielleicht auch eine andere Frage. Die Bibel zeigt uns auf, dass es ein Ort ist ohne Tränen, ohne Leid, ohne Geschrei, ohne Angst und ohne Schmerz. Es ist ein Ort, wo Gott selber wohnt, wo seine Wärme und sein Licht und seine Liebe uns wird umhüllen. Ein Ort von Harmonie, von Frieden, von Ruhe. Wörter wie Erschöpfung, Burnout, Angst, Stress, Krieg und Hass gibt es nicht. Es ist so schön, man denkt gar nicht an die Worte. Ein Pilger kennt sein Ziel und während der Reise beschäftigt er sich auch weiterhin. Immer wieder, was ist genau mein Ziel? Was erwartet mich? Und er sieht immer so Wegweiser oder überlegt sich, geht es jetzt links oder rechts durch? Was erwartet mich dort? Und vielleicht merkst du dann, du siehst schon so wie Häppli, wo du siehst, aber das erwartet mich dann dort auch. Und jetzt kann ich etwas probieren von dem, was dort ist. Das sind vielleicht, weiß auch nicht, Ansichtskarten. Das sind vielleicht eine typische Mahlzeit. Abendmahl ist so ein Stichwort. Das sind so Sachen, wo du merkst, Gebetserhörungen oder eine Ruhe oder Frieden in deinem Leben, wo du merkst, hey, das sind so Häppchen, wo mich darauf einstimmen, wo ich sehen darf, was mich noch in einer vollumfänglichen Art und Weise wird erwarten. Und im Ganzen sind wir ja noch nicht am Ziel. Wir sind immer noch unterwegs. Gott begleitet uns durch seinen Geist auf dieser Pilgerreise und wir sind berufen, den Weg zu gehen. Häppli vom Himmelreich, Häppli von unserem Ziel, selber mal dafür zu schmecken. Das schenkt eine richtige Freude auf dieser Pilgerreise. Und gleichzeitig dürfen wir solche Häppli anderen weitergeben. Du kannst erzählen von dem, was noch kommt. Und du wirst dann erzählen von dem, was noch kommt, wenn du dich wirklich darauf freust. Wer ist vor euch schon mal auf dem Jakobsweg und hat irgendwie ein paar Meter drauf gelaufen? Also ich war mal da irgendwie von Zürich-Oberland bis irgendwie an Brienzensee. Und dann ist es noch lustig, mit diesen Leuten zu berichten. Das ist so ein Austausch miteinander. Hey, wohin gehst du? Es gehen alle zuletzt das gleiche Not. Die Frage ist nur, welche Etappen das sie am Machen sind. Die einen sagen, ja, ich laufe einfach, weil es etwas Schönes ist. Vielleicht mache ich es dann mal, vielleicht auch nicht. Die einen bleiben auf der Strecke. Die anderen sind auch zufälligerweise auf dem Weg. Aber wenn man kann sagen, hey, kommst du auch mit mir an das entfernte Ziel? Weißt du, was dich dort erwartet? Oder ist einfach so dabei, weil es einfach schön ist, weil man es einfach so macht? Das Bild vom Pilger macht es einfacher zu verstehen, was an Ostern passiert. Ostern erinnert uns, lasst uns zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit sorgen und dann wird uns alles geben, was wir brauchen. Und das ist durch Jesus Christus möglich geworden. Wie ein Pilger, wenn wir die schönen Herberge genießen, Beine mal aufheben, die schmerzenden Füße versorgen und Ruhetag als Ruhetag genießen. Das Ziel des Pilgers ist aber nicht das Hotel am Strassenrand, sondern das Ziel des Pilgers ist das Ziel. Der Weg ist das Ziel und die Pseudo-Weisheiten, die da manchmal so einander. Wie ein Pilger, wo man einem Bedürftigen begegnet, sind auch mehr eingeladen, einander zu tragen auf dieser Pilgerreise. Und das Bild vom barmherzigen Samariter kann hier an dieser Stelle weitergedacht werden. Wenn ein Pilger einen anderen Pilger sieht, der sich verlaufen hat, wird er ihn einladen, zurück auf einen zielführenden Weg zu kommen. Was passiert, wenn ein Pilger gefragt wird, wohin er pilgert? Das haben wir gemacht in Einsiedeln. Ja, du, wir gehen jetzt einmal da, solange das Wetter schön ist, laufen wir weiter und wenn es nicht weitergeht, brechen wir ab und gehen wieder heim. Das sind so Standardaussagen, das ist ja normal. Aber wenn du als Christ dich als Pilger verstehst, wo ein entferntes, geniales, schönes Ziel hast, dann kannst du nicht sagen, ja, solange es schön Wetter ist, du kannst das schon sagen, ja. Solange es schön Wetter ist, bin ich auf dem Weg und wenn es dann ein bisschen Wolken aufzieht, höre ich dann einfach auch auf. Sondern wir sind berufen, das Ziel anzukommen. Wenn du merkst, das Ziel lohnt sich, und ich setze mein ganzes Leben das Ziel ein, dann würde ich sagen, ich laufe auf einen Ort her, wo ich den Schöpfer ganz persönlich begegnen kann. Ein Ort her, wo ich weiss, dass die Trauer und die Strapazen vom Leben ein Ende werden haben. Ich laufe zu meiner Bestimmung her. Ich laufe dort her, wo ich merke, meine Seele und alles in mir sehnt sich danach. Und für das setze ich alles ein auf dieser Welt. Wie sieht das Ziel aus, wo du hinpilgerst? Kannst du das beschreiben? Es ist wichtig, dass wir auf Gott fokussiert bleiben. Sonst werden wir das Ziel nie erreichen. Und das wäre schade. Und das Risiko besteht, dass wir das Ziel nicht mehr verfolgen. Und das wirkt sich auf unser Leben massiv aus. Aber es wirkt sich auch auf das Leben von unseren Mitmenschen massiv aus. Und im Ganzen dürfen wir nicht vergessen, dass die Gegenspieler von Gott uns auf die Zielverfehlung hinschafft, auf die Zielverfehlung auch spezialisiert ist. Falsche Abzweiger, schöne und gemütliche Herberge und der Fokus vielleicht auf unangenehme Schuhe, anstatt aufs Ziel legen. Es ist nur eine kleine Beschreibung, wie das wie ein spezialisiert ist, uns können zu hindern. Lass uns also mal den Blick zurück ganz auf Gott setzen und seine Schönheit. Wie es Dina und Jahr mir in den letzten paar Wochen gezeigt haben. Schau, Papi, wie schön Gott den Himmel kann malen kann. Gott ist grösser als das Auto. Papi, Gott hat gemacht, dass die Schmerzen weg sind. Auf das Ziel hin, das ist unsere Bestimmung. Und oft zeigt, dass das Ziel greifbar ist, real ist. Und hat es bestätigt durch seinen Tod. Was könnte so ein nächstes Ziel sein, wie man mit dem jetzt umgehen könnte? Also ganz persönlich habe ich mir gesagt, ich möchte mich mehr mit dem Ziel befassen. Was erwartet mich bei Gott? Weil ich weiß ganz genau, wenn ich so begeistert bin von dem, was mich dort erwartet, dann wird all das, was ich hier habe, nebensächlicher. Und die Reize, die ich hier habe, dass ich das noch möchte und das noch möchte, wird so richtig nebensächlich, wenn ich mich auf das Ziel fokussiere und ich Freude habe an dem Ziel. Vielleicht ist es heute auch Zeit, symbolisch die Wanderschuhe anzulegen. Es ist Grösse 43, all die, die 43 oder kleiner hätten, für die meine 3 Schläufe, wenn ihr wollt. Auch symbolisch, um aufzusagen, ich mache mich jetzt auf. Oder vielleicht sagst du, ich muss meine Schuhe einfach mal wieder richtig binden. Ich muss wieder vorbereiten. Ich muss mir wieder das Jäckli wieder zutun, durchschnaufen und auf das Ziel hinlaufen. Stehst du auf dem Pilgerweg an und kommst vielleicht auch nicht vorwärts. Da sind uns Mitpilgerer ganz wichtige Leute. Und das ist auf dem Jakobsweg als Beispiel eine ganz wichtige Kultur, die sich dort etabliert. Wir unterstützen einander. Wir kennen sich, weil mit dieser Jakobsmuschel hinten, wir kennen sich, man merkt, da ist ein Problem, da hat irgendetwas, man unterstützt sich. Man hilft einander nachher. Man zeigt auf, wie wir miteinander umgehen können. Komm, ich trage dich. Gib mir Sachen von deinem Rucksack. Wenn ich als Erster in den Herberg ankomme, schaue ich, dass du ein Bett hast. Ich schlafe dafür am Boden, wenn dann die überfüllt ist. Man sorgt füreinander. Was könnte dein nächster Schritt sein im Kontext als Pilger hin auf das Ziel hin? Stellt euch mal vor, was sich würde ändern oder was passiert, wenn wir alle mit einem klaren Fokus auf Gott als Pilger unterwegs sind. Was wären Früchte, was würde passieren? Könnt ihr es laut rausmögen? Ich habe nichts vorbereitet. Ja, ich wiederhole es gerne mal. Stellt euch mal vor, wenn wir alle mit einem klaren Fokus auf Gott als Pilger unterwegs sind. Die Schuhe angelegt, das Ziel ist klar, wir laufen dorthin. Was würde sich verändern, wenn wir alle in dieser Klarheit das Ziel verfolgen? Es hat einen Einfluss auf unsere Prioritäten. Der Nächste wird wichtiger als ich selber. Der Lärm von der Welt lenkt uns weniger ab. Wir unterstützen sich gegenseitig, um das Ziel zu erreichen. Leute, die du begegnest, kannst du dein Ziel weitergeben, was dir wichtig ist. Man ist mehr als Gruppen unterwegs. Dankbar für die Herberge, dass die Schuhe drückt und die ganze Liste. Ich heute einen Ort, wo man danken kann, so eine Herberge, zum Weiterlaufen nachher. Mit der Zeit werde ich authentisch. Also in der Gemeinschaft unterwegs sein, lässt einem wie hinter die Kulissen blicken und das Leben ehrlich teilen, ja. Weniger jammern, die Platte wäre weniger schlimm, wenn man das Ziel sieht. Danke vielmals. Was ich jetzt nicht thematisiert habe, und das könnt ihr vielleicht mal für euch nachdenken, ist, wenn wir unterwegs sind, dann sind wir nicht einfach unterwegs mit dem Ziel von diesem Ziel, sondern wir sind von Gott berufen, begleitet, unterstützt und beschenkt, um Elemente, Häppchen von diesem Ziel schon jetzt in unserem Umfeld zu teilen. Wir dürfen immer wieder etwas von dem Zukünftigen schmecken. Wir schmecken es, das stärkt uns unterwegs. Und wir sind berufen, befähigt, dass wir auch das anderen Leuten weitergeben. Das ist mehr als eine Ansichtskarte. Das ist eben das, was das Ziel schon beschreibt. Ich möchte jetzt gegen Schluss einfach ein Gebet sprechen und wir hören dann das auf mit einem Lied, das eben Ewigkeit heisst, das wir gelesen haben, wo ich auch das Gebet nochmal einfach unterstreiche und dann ist die Predigt fertig. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir heute Ostern feiern und daran denken, dass du von den Toten auferstanden bist und der Tod kein Anrecht hat an dir. Ich danke dir, dass dadurch all die Verheißungen, die wir lesen und wir hören und wissen aus deinem Wort, dass die Verheißungen real sind, greifbar und echt. Und ich danke dir, dass wir jetzt unterwegs sein dürfen mit dir und du siehst, was jedem Einzelnen wichtig geworden ist, was er gut kann und weniger, wo wir deine Unterstützung brauchen und dein Eingreifen, und das lege ich in deine Hände. Du uns vorbereiten und weiter begleiten als deine Pilger.